SWR Kultur Gespräch.
Erklär mir Pop. Udo Dahmen macht das seit 2013 immer samstags in SWR Kultur. Vor allem aber ist unser Pop-Erklärer ein Pop-Macher. Kaum einer war so prägend für die deutsche Popmusik der letzten Jahrzehnte. Allein 20 Jahre lang war er künstlerischer Direktor, Geschäftsführer und Professor der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim, die er maßgeblich mit aufgebaut hat. Seit mehr als 40 Jahren setzt er sich für die Aus- und Weiterbildung im Pop ein. Und er ist selbst ein exzellenter Schlagzeuger. Mit der Jazzrockband Kran hat er in den 70er Jahren deutsche Musikgeschichte geschrieben, außerdem mit Achim Reichelt, Eberhard Schöner, Sting, Lake, Nina Hagen, Inga Rumpf, Jack Bruce und vielen anderen zusammengearbeitet. Jetzt wird er 75 Jahre alt. Lieber Udo, auch wenn wir uns bei Erklär mir Pop siezen, privat sind wir schon lange beim Du und dabei lassen wir es jetzt auch.
Das sollten wir auf alle Fälle sofort führen.
Ja. Du hast mal gesagt, in mir drin läuft immer Musik. Was läuft denn gerade in dir?
Heute laufen verschiedene Sachen, unter anderem aber Paul McCartney, kann ich ganz deutlich sagen. Und die Beatles so in Dauerschleife, immer wieder.
Die Beatles immer in Dauerschleife und Paul McCartney, das neue Album?
Das neue Album, das ich wirklich fantastisch finde. Wir haben eben ja schon kurz drüber gesprochen, aber es ist ja auch ein Resümee, was er mit sich selber führt und natürlich so ein Rückblick auf seine Jugendzeit. Und das finde ich sehr spannend. Und auch der ungeschminkte Blick auf seine heutige Stimme hat ein bisschen was von Rick Rubin, der ja ähnliche Dinge auch produziert hat. Und das fand ich wirklich sensationell. Und die Titel sind auch wirklich super.
Es sagen ja ganz viele Kritiker, es ist das beste Album, das er in diesem Jahrtausend gemacht hat. Ich weiß es nicht, ob es so hochgehängt werden muss, aber toll ist es.
Auf alle Fälle. Ich glaube, dass dieses Album so authentisch ist, ist ein Teil davon, warum viele Leute das auch gut finden.
Nur hat nicht nur Paul McCartney ein neues Album rausgebracht, auch die Stones und das fast zeitgleich. Früher haben die sich ja immer abgesprochen, dass sie nicht zeitgleich auf den Markt kommen. Wie ist das ja eigentlich? Früher, als du angefangen hast, Musik zu machen, hätte man gesagt, okay, also jenseits der 40, 50 ist man für den Pop eigentlich erledigt. Jetzt machen über 80-Jährige hoch erfolgreich Popmusik. Findest du das gut, auch was die Stones jetzt abliefern?
Naja, also ich bin ja selber bald 75. Das heißt, also interessant ist, dass keiner von uns gedacht hätte, glaube ich, dass wir mit 30 noch Popmusik machen oder möglicherweise dann noch aktiv als Musiker sind. Aber so wie die Dinge sich entwickeln, der Zeitstrahl geht immer in eine Richtung. Und was bedeutet, dass eben Musik entsteht und sich weiterentwickelt und die Generation mit der Musik auch älter werden? Und das können wir für die Popmusik heutzutage genauso sagen wie für jede andere Musik. Und das Spannende ist einfach, dass eben die Menschen mit ihren Fans und also die Musiker mit ihren Fans älter geworden sind.
Und sie werden ja qualitativ nicht schlechter, im Gegenteil. Also die Stones sind wahrscheinlich so gut wie noch nie, oder?
Na, ich würde sagen, das gilt für Paul McCartney genauso wie für die Stones. Sie haben sich auf ihre Wurzeln wieder besonnen, was eben auch klar ist nach vielen Ausflügen bei den Stones, genauso wie bei Paul McCartney in unterschiedlichster Richtung, wieder zurückzukommen zum eigentlichen, authentischen, was sie ausmacht. Und das kann man für die Stones ja ganz deutlich sagen, für Paul McCartney und das letzte Album ebenso.
Gehen wir mal zurück zu deinen Wurzeln. Gab es für dich ein Erweckungserlebnis, wie du zur Popmusik gekommen bist?
Ja, mehrere sogar. Und eins hat mit den Rolling Stones zu tun. Tatsächlich war ganz früher Rolling Stones Fan, aber auch mit den Beatles. Das Revolver-Album war für mich tatsächlich entscheidend. Die Dinge vorher, ja, fand ich okay, aber dann mit Revolver war das für mich ein ganz klarer Ausblick auf das, was die Beatles ja dann auch in dieser zweiten Phase ausgemacht hat, dieser Entwicklung zum Psychedelic Rock und vor allen Dingen zum Konzept insgesamt, was dann mit Sgt. Pepper's noch deutlicher eingelöst wurde.
Du hast ja aber erst mit 16 angefangen, Schlagzeug zu spielen. Warum so spät? Oder hast du vorher schon auf allem rumgetrommelt, was irgendwie greifbar war?
Zum ersten Jahr. Ich habe auf allem rumgetrommelt. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, da war Musik kein Beruf. Also auch nicht die Möglichkeit, sich darüber auszuleben. Auch die finanziellen Mittel waren auch nicht da. Aber mein Vater wollte mir zu meinem 16. Lebensjahr ein Moped kaufen. Aber ich wollte kein Moped, sondern Schlagzeug. Und das war der Augenblick. Und es gab in meiner Klasse einen Gitarristen, der unbedingt mit mir als Schlagzeuger eine Band machen wollte. Und das war mein Beginn im Grunde. Und es ging dann aber sehr, sehr schnell. Also innerhalb von 2-3 Jahren hatte ich meine erste Band, mit der wir dann unser erstes Album aufgenommen haben.
Wahnsinn.
Und für mich war das ganz normal, weil das war halt so in meinem Leben. Und ein Jahr später habe ich angefangen, Musik zu studieren. Das war anscheinend so mir nicht in die Wiege gelegt, aber doch irgendwie in mein Leben gelegt.
Aber dann musst du auch geübt haben wie ein Geisteskranker, oder?
Jein, ich habe immer mit vielen Bands gespielt die ersten Jahre und da bin ich auch hartnäckig dran geblieben und war eigentlich jeden Tag mit Schlagzeug beschäftigt, neben der Schule und so weiter.
Wer waren denn deine Vorbilder damals? Ganz viele sagen ja Ringo Starr von den Beatles, der immer so ein bisschen unterschätzt wird von Nicht-Schlagzeugern, aber wenn du dich umhörst, sagen alle Ringo.
Also A, seine Art Beats zu bauen, denken wir an Ticket to Ride oder andere Songs, das ist schon phänomenal, das so anzugehen, so arrangementmäßig auch das anzugehen, das ist das eine. Das andere war für mich Keith Moon, The Who, also dieser exaltierte, außergewöhnliche Schlagzeuger, das waren auch die ersten Dinge, die ich tatsächlich geübt habe. Von Keith Moon, I'm a Boy, Happy Jack und so weiter. Die Dinge habe ich alle geübt. Und dann in der Fortführung Ginger Baker, Mitch Mitchell, den ich später auch mal kennengelernt habe. Und mit Jack Bruce von The Cream habe ich zusammengespielt. Ja. Das war natürlich viel später, aber das war ein Teil davon.
Und Charlie Watts von den Stones, der ja eigentlich ein Jazzer war, weil du ja immer auch im Jazz zu Hause warst.
Ja, den fand ich in seinen Beats, also ganz zu Anfang, als ich noch gar nicht Schlagzeug spielte, waren die Beats für mich wirklich spannend, sowohl bei Ringo Starr, aber noch mehr bei Charlie Watts. Get Up Off My Cloud, das war der Beat, den ich geliebt habe.
Deine erste Band, du hast es gesagt, war gleich sehr erfolgreich. Das war eine Krautrock-Band namens Rufus Zufall. Die älteren Hörerinnen und Hörer erinnern sich sicher noch an Krautrock. Das war ja so ein Oberbegriff für die unterschiedlichsten Sachen. Was habt ihr denn dann damals gemacht?
Ja, im Grunde war das natürlich Krautrock als Oberbegriff eine Musik bei uns, ein Mischmasch aus Blues, Jazz und eben so Psychedelic Rock im weitesten Sinne bei uns mit einer Querflöte. Klaus Gülden war der Querflötist in der Band. Jethro Tull war durchaus auch eine Inspiration. Wir waren aber fast zeitgleich. Also das war nicht irgendwie hintereinander, sondern ich glaube, Jethro Tull hatte gerade das erste Album und wir haben unser erstes Album ein knappes Jahr später veröffentlicht. Und es gab noch eine weitere bei den Quintessence, kennt heute kein Mensch mehr, aber es war eine englische Band, die wir auch interessant fanden.
Und dann bist du auch früh mit dem Südwestfunk damals in Kontakt gekommen. Ihr seid nämlich im Talentschuppen bei Bill Ramsey aufgetreten. Und das hatte dann auch wieder ganz schöne Folgen für deine Karriere.
Naja, also dieser erste Schritt im Talentschuppen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, da war Bill noch gar nicht dabei. Also da waren wir mit unserem zweiten Album, Rolf Ulrich Kaiser war unser Produzent und wir landeten dann im Talentschuppen als einer der Ausspielwege damals. Und haben Portland Town gespielt, eine Nummer vom zweiten Album. Und das war sehr spannend. Und ein bisschen später, ungefähr 3-4 Jahre später, landete ich dann mit einer anderen Band wieder beim damaligen SWF noch. Und das war hochspannend, weil da war der Moderator tatsächlich Bill, der uns dann in seine Band geholt hat.
Und dann warst du Backingband von Bill Ramsey und auf Tour.
Wir waren auf Tour, ja.
Und da hast du aber schon Musik studiert. Du hast ganz ordentlich in Aachen und in Köln Schlagzeug studiert, ganz klassisch. Warum eigentlich? Eigentlich wolltest du doch Pop und Jazz machen, oder?
Ja, das war sowieso klar, dass ich das wollte. Aber ich wollte mein Wissen vertiefen und da war eben die einzige Möglichkeit, klassische Musik zu studieren. Und das habe ich dann erstmal in meiner Heimatstadt gemacht und dann später in Köln, also bin nach Köln gewechselt, weil ich da eben die Unterfütterung gesehen habe. Und es hat mich in Aachen dann auch, mein Schlagzeuglehrer damals, Josef Offelder, war jemand, der mir gesagt hat, Udo, du spielst jetzt auch im Orchester. Also habe ich dann auch im städtischen Orchester Aushilfe gespielt. Das ging so Schlag auf Schlag und habe davon 2-3 Jahre ganz gut mein Studium finanzieren können und war aber parallel in Köln und habe dort bis zu Matthias Holtmann, der damals dort auch studiert hat.
Ach, okay.
Und Willi Ketzer und etliche andere später sehr bekannte Schlagzeuger oder Journalisten im weitesten Sinne, mit denen zusammen studiert in der Zeit. Wir waren alle in einem Semester.
Aber es war immer klar, Pop und Rock ist es und
absolut,
Jazz.
Absolut, auf alle Fälle und auch in der Zeit schon und habe mich dann auch ganz deutlich profiliert.
Ist dieses Studium vielleicht auch der Grund, warum du dich sehr früh schon für Ausbildung im Popbereich eingesetzt hast? Du bist ja 1983 schon Dozent für Popularmusik in Hamburg geworden. Hast du gesagt, das kann nicht sein, dass man klassisch studieren muss, wenn man fundiert Pop und Jazz machen will?
Auf alle Fälle. Also ich habe bei vielen Kolleginnen und Kollegen gesehen, dass das ein Umweg ist, der nicht notwendig ist, weil viele Dinge, die man in der Klassik braucht, braucht man in der Popmusik nicht unbedingt, sondern dafür muss man andere Qualitäten entwickeln. Das ist die eine Seite und die andere Seite, und das war mir damals schon sehr klar, ist die, dass man natürlich auch Netzwerke aufbauen muss und darüber hinaus, da man ja immer als Freiberufler und Selbstständiger arbeitet, ein Wissen darüber, wie dieses Music-Business überhaupt funktioniert.
Da werden wir nachher noch ausführlicher drauf kommen, wenn es um die Pop-Akademie geht. Das war tatsächlich eine Riesenlücke damals. Ich wollte ein bisschen später auch Popmusiker werden, habe Bass gespielt und gesungen und hätte gerne eine Ausbildung bekommen. Ich wäre dann fast auf ein Jazzgymnasium in die Schweiz gegangen, weil das war so das Einzige, was es irgendwie gab. Aber irgendwie war Jazz halt doch nicht so ganz mein Ding. Bist du da durch offene Türen gegangen, als du gesagt hast, so, ich werde jetzt Dozent für Popularmusik, oder musstest du dir das erarbeiten?
Also das war nicht ganz so einfach. Ich kann aber sagen, in Hamburg an der Hochschule war damals Hermann Rauer der Präsident, der das sehr, sehr befördert hat und initiiert hat. Am Anfang hieß es ja noch Modellversuch Popularmusik, um zu zeigen, dass wir in so einem Versuchszusammenhang sind, um zu ergründen, ob das funktionieren kann. Und wir wussten natürlich, die es gemacht haben, dass es funktionieren kann. Meine Vorgeschichte war, dass ich bereits mehrere Jahre vorher, also 3 Jahre im Grunde, in Hamburg eine private Schlagzeugschule gegründet habe mit 2 Freunden, die wir dann weit aufgebaut haben, die sehr erfolgreich war. Und ich gleichzeitig in Hamburg auch in einer Band gespielt habe, vorher die Känguru hieß in der Zeit als Studiomusiker in Hamburg. Und die Musiker waren enge Freunde von mir und wir wussten gegenseitig, wie gut wir sind und dass wir das zusammen machen können. Das war Peter Weih und Anselm Kluge damals. Und wir waren dann zu dritt auch die Antreiber, was den Modellversuch und später dann den Popkurs, so heißt es ja landläufig, an der Hochschule für Musik anbetrifft.
Aber damals hattest du noch nicht irgendwie im Hinterkopf, das wird mal mein Hauptberuf, andere auszubilden. Da warst du noch vor allem Musiker in vielen Bands und Studiomusiker.
Sehr absolut, absolut. Gleichzeitig habe ich damals aber schon Konzept geschrieben, das war so ein 5-Pager, wie man sowas machen könnte, weil mir das so am Herzen lag. Aber parallel dazu war ich natürlich vor allen Dingen als Musiker, auch als Studiomusiker unterwegs. Und ich habe halt in den 80er Jahren wahnsinnig viel unterschiedliche Dinge aufgenommen. Du hast ja schon ein paar Namen genannt eben. Und in der Zeit auch darüber hinaus als Studiomusiker viel neue Welle. Von den Sachen habe ich etliche Dinge gespielt. Fräulein Menke zum Beispiel, alles. Oder Knutschfleck, Ixi, hat man vielleicht noch so, die Sachen habe ich alle gespielt und viele, viele andere Sachen in der Zeit. Und damals hat man das ja noch live gespielt und gleichzeitig war ich aber auch auf Tour mit unterschiedlichen Musikern. Die Namen sind ja bekannt, aber auch mit Georg Danzer, über den wir nicht gesprochen haben, mit dem ich in seiner letzten Band die Ehre hatte, auch auf Tour zu sein.
Ich habe dich das erste Mal bewusst wahrgenommen und als Fan wahrgenommen mit Kran. Da warst du beim Album Flyday neu dabei und hattest blaue gefärbte Haare auf der Bühne und hast mich wahnsinnig fasziniert, wie du mit Helmut Hattler zusammen da einen Wahnsinnsgruf nach dem anderen gemacht hast. Auch diese blauen Haare waren natürlich faszinierend, die zu der Flyday-Farbe passten. Es gab das Album auch in blauem Vinyl, Blau.
Ja.
Kran ist für mich immer noch eine der spannendsten und wichtigsten deutschen Bands überhaupt, wo ich immer noch nicht sagen kann, also sie werden gern als Krautrock bezeichnet, aber das sind sie eigentlich nicht. Es ist Jazzrock für mich eigentlich, was sie machen. Und Helmut Hattler ist für mich als Bassist ein Riesenvorbild und einer der eigenwilligsten Bassisten überhaupt. Wie bist du zu Kran gekommen und wie habt ihr miteinander gearbeitet, gerade Helmut und du?
Ja, das war wirklich interessant. Ich hatte gehört, darf ich sagen, so in der Zeit, dass Kran sich aufgelöst hatte. Das war nach dem Wiederhören-Album. Und ich hatte auch gehört, dass Helmut ein Soloprojekt, Baseball, hieß das damals,
wunderbare
in Gange Platte gebracht hat. Und das Album war, glaube ich, schon aufgenommen. Er suchte aber eine Liveband und stellte eine Liveband zusammen. Und ich habe mich einfach bei ihm gemeldet, weil ich auch Kran und ihn ganz besonders in dem Zusammenhang so geschätzt habe als Musiker. Und so sind wir im Grunde zusammengekommen und haben uns dann mal getroffen. Helmut ist zu mir nach Aachen gekommen, sagte, ich bin sowieso unterwegs, komm bei dir vorbei. Und dann haben wir ein bisschen gejammt und aus dem bisschen jammt wurden, glaube ich, 3 Tage. Also wir haben 3 Tage gejammt und festgestellt, das matcht, das funktioniert miteinander total gut. Und das führte dann dazu, dass ich, es war glaube ich 78, mit ihm die Tour gespielt habe, zusammen mit Roland Schäfer zum Beispiel, dem Gitarristen, Saxophonisten von Guru Guru und andere Musiker. Und das war eine tolle Tour. Und aufgrund dieser Tour kam dann auch mein Engagement für Kran. Weil er sagte dann, wir machen, Peter und ich, wir machen gerade das nächste Album, jetzt doch. Willst du, komm noch mal vorbei, wir haben für ein paar Nummern brauchen wir Schlagzeug. Und dann bin ich halt zu Conny Plank ins Studio gefahren und wir haben das Album aufgenommen.
Du warst wahrscheinlich in dieser Zeit oder zumindest in diesen Jahren so viel unterwegs als Musiker, du hattest eine ganze Weile gar keine Wohnung, weil du sowieso nur auf Tour warst.
Ja, das ist richtig. Also ich kann das so sagen, 78 habe ich die Baseball-Tour gespielt, dann parallel dazu war ich in Hamburg und habe dort damals mit Carsten Bohn, der Schlagzeuger von Frumpy und so weiter, der hatte eine eigene Band und ich habe in der Band gespielt, das war der Grund, warum ich nach Hamburg kam. Und gleichzeitig mit Känguru, also mehrere Bands in Hamburg und habe dann noch mit einer norwegischen Band eine Europa-Tour gespielt, Rufus, also auch so eine Jazz-Rockband. Ja. Und in der Zeit brauchte ich keine Wohnung, weil ich habe dann immer hier und da mal in einer Wohngemeinschaft gewohnt, also quasi so Couchsurfing und war dann aber schon wieder unterwegs und parallel mit Känguru und mit Rufus eine Tour gespielt. Das war Wahnsinn. Ich bin immer hin und her gefahren durch ganz Europa. Das habe ich mir dann geschworen, das mache ich nicht nochmal so.
War das zu anstrengend? Also selbst als junger Mann hast du gesagt, irgendwann,
na, das reicht jetzt. Ja, ich bin ja dann mit meinem eigenen Auto immer hin und her gefahren. Und bei Rufus war es dann so, nachdem ich da eingestiegen bin, war der deutsche Schlagzeuger in der Band und wir spielten in Hannover ausverkauftes Konzert. Und dann sagten die Norweger zu mir, ja, du kannst doch mal eine Ansage machen irgendwie dabei. Und dann habe ich das gemacht und die Leute haben es gefeiert. Und dann musste ich immer alle Ansagen machen. Und das wurde mir dann zu anstrengend insgesamt. Also nicht nur die Rumfahrerei, aber ich bin manchmal auch für einen Gig 800 Kilometer gefahren. Wahnsinn. Und dann am Abend in Genf zu spielen und am nächsten Tag aber schon wieder in Hamburg zu sein. Also das war schon sehr aufwendig.
Also du warst als Drummer damals schon international unterwegs. Pop war in dieser Zeit, bis auf Kraftwerk und die Scorpions und vielleicht noch ein paar andere Ausnahmen, eigentlich nur was für den deutschen Markt. Wie siehst du die Entwicklung des deutschen Pops heute? Es ist ja immer noch eher deutscher Markt, aber ich habe das Gefühl, er ist international konkurrenzfähig geworden, was damals eigentlich nicht war.
Absolut. Also ja, die Scorpions waren ja international, ein Kraftwerk hast du auch genannt. Also und es gab Nena und so weiter und Nena Hagen und so weiter. Also speziell in den 80er Jahren hat sich ja sehr viel entwickelt. In der Tat war vieles aber deutschsprachig, auch in den 80ern durch NDW. Und erst ab den 90er Jahren und vor allen Dingen jetzt in den 2000er, 2010er Jahren hat sich etwas entwickelt, was vorher undenkbar war. Also dass Musiker international bestehen können. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir in Deutschland eine sehr, sehr gute Entwicklung haben. Dazu gehört dann auch die Ausbildung durchaus. Und die andere Seite ist wirklich, dass wir heutzutage eben auch so gute Bands haben und so gute Musikerinnen und Musiker, dass sie auch aus einem großen Feld kommen, das früher auch nicht bestanden hat in dieser Form, wie es heute besteht. Meint eben viele Clubs vor Ort und so weiter. Im Moment leiden wir darunter, dass viele Clubs sterben, aber wir haben auch einen unglaublichen Auftrieb gesehen seit den 80er Jahren an Clubs und was alles entstanden ist mit deutscher Musik.
Es war ja auch früher so, beim Stadtteilfest hat die Blaskapelle gespielt und heute spielt da die Coverband. Ne? Also da hat sich unglaublich viel auch in der Musikkultur getan, auch wenn die Blaskapelle nach wie vor schätzenswert natürlich genauso ist. Aber es gibt andere Möglichkeiten, da hast du völlig recht. Aber ich glaube trotzdem, ich habe es ja eingangs schon gesagt, dass wahrscheinlich niemand so einen Einfluss auf die deutsche Popmusik der letzten Jahrzehnte hatte wie du. Und das kam natürlich ganz stark dann durch die Popakademie, die du mit gegründet hast und wo du eben schon die Idee entwickelt hast, auf ein paar Seiten, wie das gehen kann. Wie kam es dann dazu?
Ja, das war wirklich so, seit den 80er Jahren habe ich mir darüber sehr viel Gedanken gemacht, habe dann auch in den 80ern eine große Musikschule in Hamburg gründen dürfen und begleiten dürfen über mehrere Jahre. Das war ein Pilotprojekt, wo wir 450 Schüler für Popmusik ausschließlich hatten. Und dann im Nachgang aus den Erfahrungen, die da entstanden sind, unter anderem dann auch in einer Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl, ein kleiner Studiengang für Popmusik, den wir begleiten konnten und wo ich auch ein Teil davon war, über 9 Jahre. Und in dieser Zeit entstand in Baden-Württemberg die Rockstiftung Baden-Württemberg. Mhm. Im Grunde ein Unternehmen zwischen dem SWR und dem Land Baden-Württemberg, so im Grunde als Vorläufer, und mit den Erfahrungen, die ich mitbringen konnte, hat man mich dann gefragt, ob ich bereit wäre, da als Coach dabei zu sein und das Konzept auf eine gewisse Weise mitzuentwickeln. Erstmal für die Rockstiftung, und daraus ist der Bandpool entstanden, der bis heute auch Teil der Popakademie ist, als Talentplattform für junge Bands, für sehr interessierte junge Bands. Und im zweiten Schritt dann entstand die Popakademie vor dem glücklichen Hintergrund, dass Politik sowohl im Land als auch in der Stadt Mannheim sich sehr dafür eingesetzt hat, das entstehen zu lassen. Christoph Palmer war damals Staatsminister, Peter Kurz damals noch Kulturbürgermeister in der Stadt Mannheim, später dann Oberbürgermeister, und beide haben das sehr stark befördert. Und natürlich auch die Situation in Mannheim selbst, die damals mit Xavier Naidoo und den Söhnen Mannheims also eine Band hatten, die wirklich ganz nach vorne geht, oder genauso, dass viele wissen das ja nicht, die Grönemeyer Band kommen so alle weitestgehend aus dem Mannheimer Umfeld, ja. Und Edo Zanki und so weiter. Das ist eigentlich alles der Großraum so zwischen Mannheim und Karlsruhe oder auch Richtung Frankfurt, in der wahnsinnig viele tolle Musiker zu Hause sind.
Das heißt, Mannheim war einfach auch der richtige Ort dafür. War das wichtig und ist es wichtig, dass es in Mannheim ist?
Absolut. Also in Baden-Württemberg ist Mannheim eigentlich die Stadt mit dem, nach meiner Meinung, größten Potenzial. Ja, in anderen Städten, also Stuttgart, Hip-Hop und so weiter, hat auch ein Riesenpotenzial gehabt. Aber Mannheim hatte etwas, wo auch die Stadt selber gesagt hat, wir wollen das unbedingt hier haben und wir möchten einfach diese Entwicklung auch vorantreiben.
Du hast gerade zwei Politiker erwähnt, die ganz wichtig dafür waren. Du warst ja auch 22 Jahre lang Vizepräsident des Deutschen Musikrats. Das ist der weltweit größte Dachverband der Musikkultur. Rund 17 Millionen musikmachende Menschen in Deutschland werden durch diesen Verband vertreten. Warum ist Musikpolitik wichtig? Eben für solche Sachen wie die Popakademie, oder hat das noch viele andere Facetten?
Es hat natürlich ganz viele unterschiedliche Facetten. Musik ist ja so vielfältig, so viele unterschiedliche Genres und Stile, die alle eine Rolle spielen. Ich war 22 Jahre Vizepräsident. Ich habe das Amt jetzt im letzten Herbst abgegeben. Aber dort haben wir eben über ganz, ganz viele Dinge beschlossen, in der Politik immer wieder Stimme zu erheben. Musik ist ein wesentlicher Bestandteil unserer demokratischen Entwicklung, unseres demokratischen Zusammenlebens und darüber hinaus aber auch ein Kulturträger, der par excellence für alles steht, was Menschen bewegt, weil Musik ist die Kulturform, die direkt Emotionen anspricht und auch unabhängig von der Musikrichtung.
Gehen wir zurück zur Popakademie, denn das muss man vielleicht nochmal erklären. Die Idee der Popakademie ist eben nicht nur, Musiker an ihren Instrumenten und Musikerinnen besser zu machen, sondern auch das Ganze, was damit zusammenhängt, das ganze Musikbusiness abzubilden. Und auch da ist die Popakademie extrem erfolgreich. Ich kann da ja Musikbusiness, Popmusikdesign, Music and Creative Industries studieren, aber eben auch Pop und Global Music. Das heißt, du hattest immer das Gesamtpaket im Blick.
Ja, und da war ich nicht der Einzige. Wir waren ja mehrere Leute. Dirk Metzger gehörte dazu als erster Co-Geschäftsführer. Wir waren ja Doppelspitze. Und wir haben von Anfang an gesehen, das Musikbusiness ist Teil dieses Zusammenhangs. Musiker brauchen eine Plattform, ein Umfeld, in dem sie sich nicht nur musikalisch, sondern auch marketingseitig oder im Verständnis dieser Musikbranche entwickeln können. Und das Netzwerk ist entscheidend. Das Netzwerk unter Kreativen, aber auch das Netzwerk in die Musikindustrie und vor allen Dingen mit den Mitstudierenden, die dann auch im jeweils anderen Bereich studieren und sich gegenseitig kennenzulernen. Und es ist so, dass, wenn man jetzt rückblickend betrachtet, viele der Absolvierenden im Musikbusiness sind heute CEOs großer Plattenfirmen. Und die, die mit ihnen gemeinsam studiert haben, haben natürlich auch einen direkten Draht als Musikerinnen und Musiker zu den Leuten. Und das Musikbusiness hat sich eben auch dann doch sehr viel partnerschaftlicher entwickelt, als das ursprünglich mal war, also hierarchisch, sondern heute spricht man auf Augenhöhe miteinander und weiß das auch. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass uns immer wichtig war, dass eben ganz unterschiedliche neue Musikeinflüsse in einer Akademie auch eine Rolle spielen dürfen und müssen. Und das heißt, der kreative Anteil ist extrem hoch auf der einen Seite und der wissenschaftliche Anteil auf der anderen Seite auch. Der kreative Anteil bedeutet, dass alle Musikerinnen und Musiker vom ersten Tag an ausschließlich ihre eigene Musik machen. Es wird nichts nachgespielt. Dieses kreative Moment ist entscheidend dafür, dass auch neue Dinge entstehen, weil die Pop Academy ist keine Ausbildungsstätte für Top 40 Musiker. Das können die sowieso, die in der Pop Academy dabei sind. Das Entscheidende ist, dass neue Dinge entstehen und dass die auf allen Ebenen entstehen. Deswegen auch Global Music als ein Teil, deswegen eben auch das Producing als wesentlicher Bestandteil heute und das Songwriting und natürlich die Instrumentalistenfähigkeiten, die dann auch dazu gehören.
Wenn ich dein Gesicht jetzt sehe, das die Hörerinnen und Hörer leider nicht sehen können, du strahlst dabei. Also die Begeisterung ist immer noch spürbar. Und ich habe dich vor vielen Jahren mal erlebt mit einer Band der Popakademie, wo du die begleitet hast nach Berlin zu einem Event, wo die gespielt haben. Und du bist abgegangen wie der größte Fan. Und das habe ich auch von vielen, die dort studiert haben, immer wieder gehört. Ja, der Udo, der hat uns supportet und unterstützt und war begeistert. Und das heißt, du warst da immer mit Leib und Seele dabei und bist es noch.
Das ist so. Also ich bin neugierig. Ich möchte auch neue Sachen hören. Und wenn ich was Originelles erfahre durch einzelne Musikerinnen und Musiker, die dabei sind oder die dann eine Band gründen in dem Zusammenhang oder Songwriting-Team, Producing-Teams, dann ist das für mich Grund, das zu supporten, sie zu unterstützen, wo ich das kann und ihnen auch irgendwie das Gefühl zu geben, dass das, was sie tun, wichtig ist.
Es gibt ja ganz viele, die inzwischen sehr, sehr erfolgreich sind aus der Pop-Akademie heraus. Joris zum Beispiel, Alice Merton, Okay, Danke, Tschüss, die ich gerade erst entdeckt habe, die auch ganz wunderbar sind, alle aus der Pop-Akademie, Get Well Soon, viele andere mehr. Glaubst du, da kommt jetzt regelmäßig immer noch mehr? Und kannst du sogar vielleicht hören, das sind bestimmt Kinder der Pop-Akademie, wenn du sie jetzt nicht persönlich erlebt hast?
Auf alle Fälle ist das so. Also die Ideen sind gut und groß und ich erfahre das auch immer wieder. Ich bin ja in manchen Jurys noch dabei, jetzt gerade auch bei der Udo Lindbergh Stiftung beim Panikpreis und erlebe dann immer wieder, dass da auch dann Pop Academy Bands oder Musikerinnen und Musiker, die aus der Pop Academy kommen, sich bewerben und man kann das schon hören. Das ist auf der einen Seite die Idee, aber auf der anderen Seite auch die Umsetzung und das Gefühl, dass ein ganz großer Tiefgang der Musikerinnen und Musiker sie dazu führt, ihre Musik auf diese Weise zu machen. Und das reicht sehr, sehr weit. Und das reicht auch bis zu einzelnen Musikern, wie zum Beispiel Annie Kanellis, die jetzt die Schlagzeugerin von Rush ist und dort gerade in L.A. 4 Tage ausverkauft gespielt hat. Also die ja sowohl Absolventin als mittlerweile auch Dozierende und Leiterin der Schlagzeugabteilung ist.
Deine Nachfolgerin, ne?
Meine Nachfolgerin als Schlagzeugerin im Schlagzeugbereich.
Und wird eben von einer international berühmten Band wie Rush geholt als Drummerin. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Ja. Und da sieht man dann, was sich getan hat über die Jahrzehnte, dass man eben so international mitspielt. Nur hat sich aber auch in den Jahrzehnten die Popmusik ja nicht nur zum Vorteil entwickelt. Also früher wurde viel experimentiert. Die Plattenfirmen haben den Bands 3, 4 Alben Zeit gegeben, um sich zu entwickeln, um Erfolg zu haben. Und heute dominiert das Streaming. Und du musst in den ersten Sekunden einen Titel so knallen lassen, dass die Leute ihn weiterhören, denn sonst gibt es keine Kohle für den Stream. Deswegen hat sich die Popmusik massiv verändert. Wie findest du diese Entwicklung? Es gibt ja mittlerweile diese Songwriting-Camps, wo zig Leute zusammengesperrt werden und dann hittaugliche Songs schreiben müssen.
Ja, das sind immer zwei Perspektiven, die man dabei sehen muss. Die wichtigste Perspektive ist die Kreativität und das Motiv, warum ich Musik mache, warum ich Kunst generell mache. Und das ist nicht das Motiv, Geld damit zu verdienen, sondern mich zu äußern, mich auszuleben und gegenüber anderen zu kommunizieren, in dem, was meine Gedanken, meine Gefühle, mein Erleben ist. Das ist der wesentliche Grund. Der zweite Grund ist dann sicher zu versuchen, das auch auf eine Plattform zu bringen, egal welche Art, um Reichweite zu erzielen, um Sichtbarkeit herzustellen und so weiter. Das ist aber der zweite Schritt. Das sehe ich bei den jungen Musikern, davon bin ich immer wieder begeistert, weil das war auch der Anlass, warum ich Musik gemacht habe. Ich wollte nicht Star werden und ich wollte auch nicht im ersten Schritt Geld damit verdienen, sondern mich ausleben in dem, was ich da tue. Und das Schwierige in der jetzigen Zeit ist natürlich, dass das, was wir alle geglaubt haben, dass Streaming dann irgendwann zur Demokratisierung von Musik beiträgt. Ja, theoretisch ja, aber in der Praxis eben nicht, sondern es ist dort auch wieder so, dass eben die Gelder sich durch die Art der Systeme, wie Geld verteilt wird, wie kleinen Stellen, nämlich bei denen, die sowieso schon sehr viel haben, dann konzentrieren und für die vielen anderen bleibt zu wenig übrig. Da wird es darauf ankommen, in Zukunft rechtliche Rahmenbedingungen herzustellen, die das anders macht und wo man eben von dem Pro-Rata-Modell, also was jetzt Spotify und die anderen Streaming-Plattformen anbetrifft, wegkommt und eben Pro-Artist ausschüttet. Zum Beispiel ist, aber jetzt, da sind wir bei der Musikpolitik und möglicherweise wieder beim Deutschen Musikrat und der Lobby. Ich sehe das durchaus mit Bedenken. Also es ist schwierig. Gleichzeitig ist es auch da wieder so, dass die Künstlerinnen und Künstler Wege finden müssen, wie sie dann in der Lage sind, trotzdem ihre Musik an den Mann zu bringen und für sich selber auch ihre Musik machen zu können. Das gilt erweitert für KI in Zukunft, weil wir dort ganz viele Dinge erleben werden, die auch das, was jetzt noch als Handwerk, nämlich Songwriting und so weiter, darstellt und wo viele Menschen von leben, in der Filmmusik, aber auch im Mainstream-Pop-Zusammenhang, dass das von KI-Agenten ersetzt werden wird oder jetzt schon ersetzt wird.
Das ist ja beängstigend, was KI alles kann. Absolut. Also die machen ja tolle Songs.
Ja, auf der anderen Seite ist es so, dass bis dato zumindest nur das ja gemacht werden kann von KI, was es schon gibt und nicht das, was es noch nicht gibt. Und ich glaube, dass da ein gewisses dekonstruktivistisches Moment, was ja jeder Kreativität zu eigen ist, eine Rolle spielen wird. Und es gibt ja Bands mittlerweile, Engin de Poitrine, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, eine Band, die ich feiere im Moment, die im Dezember mit 4 Titeln, glaube ich, im Fernsehen war in Seattle und das weltweit mittlerweile eine Riesennummer ist und die was natürlich auch übers Internet gekommen ist, aber auf keiner Weise über Plattenfirma, über den KI-Zusammenhang. Und es gibt unter ganz jungen Leuten mittlerweile wirklich eine Gegenbewegung. Leute, die sich genau diesem Zusammenhang nicht mehr stellen wollen. Darauf setze ich. Ich glaube, das ist die Zukunft für kreatives Musikmachen.
Das heißt, es würde dann eigentlich heißen, dass Popmusik auch endlich wieder ungewöhnlicher wird und mehr überrascht, weil den Standard kann die KI abliefern. Das ist ja eigentlich, wäre ja positiv, wenn es so käme. Denn ich höre ganz oft in hochgelobte Platten von Superstars rein. Taylor Swift, Rihanna, Dua Lipa. Da war ich immer maßlos enttäuscht, weil da habe ich bei allem gedacht, habe ich schon gehört und zwar x-mal so gehört. Ist jetzt okay, aber ist eigentlich viel zu glatt und viel zu etabliert. Beyoncé auf einem anderen Level, aber auch nicht so, dass es mich total umhaut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also bis auf Billie Eilish ist eigentlich das meiste, was so bei den ganz großen Namen abläuft, doch eher sehr konventionell.
In der Tat ist es so, dass viele Dinge glatt gebügelt werden und dass eben moderne Produktionsformen all dieses möglich machen. Wenn ich jetzt das beziehe auf einen Educational-Zusammenhang, heißt das, ich muss das kennen und ich muss es können. Gleichzeitig muss ich es aber auch kennen und können, um die Lücken zu erfahren und zu wissen, wo ich selber stehe, wenn ich eben mich genau diesem nicht anschließen möchte und nicht ein Teil dieser Mainstream-Produktionszusammenhänge sein möchte, sondern meine eigene Musik machen möchte. Oder möglicherweise beides. Und das ist nach meiner Meinung für die Zukunft entscheidend, diese Lücke zu finden und diese Lücke auch zu sehen. Und die Lücken gibt es nach meiner Meinung zuhauf. Und gleichzeitig sich auch der Möglichkeiten von KI zu bedienen und auch der daraus entstehenden neuen Formen von Kommunikation, weil auch das ändert sich ja dadurch. Und in der Tat, ja, das sehr glatt gebügelte Mainstream-Wesen, was wir kennen, ist sicher für neue Entwicklungen nicht interessant. Mein eigener Slogan, die Avantgarde von heute ist der Mainstream von morgen, gilt nach wie vor. Es kommt nicht aus dem Mainstream, der Mainstream alleine. Ja, auch das kommt, aber dann sind wir eigentlich nicht besser als die Schlager der 60er Jahre, sondern wir brauchen immer wieder die Anregung und den wichtigen Impuls aus der Avantgarde-Szene.
Ich habe jetzt, als ich die Superstars genannt habe, und das war eigentlich Zufall, nur Frauen genannt. Gibt es eigentlich noch den Gender Gap in der Popmusik oder ist das mittlerweile Geschichte? Sind die Frauen genauso stark vertreten wie die Männer?
Also ich sehe eine ganz erheblich positive Entwicklung. Es sind immer mehr Frauen da. Nach wie vor gibt es den Gender Gap an vielen, vielen Stellen und in vielen Zusammenhängen. Daran müssen wir arbeiten. Nach wie vor muss Gleichberechtigung auf allen Ebenen hergestellt werden, vor allen Dingen auch auf der Bezahlseite. Aber auch was Spitzenpositionen anbetrifft auf unterschiedlichen Ebenen. Das gilt für die Musikindustrie auch. Es ist vieles viel besser als noch vor 10 Jahren. Ich habe vorher Annika Nillis genannt. Das wäre vor 20 Jahren kaum denkbar gewesen. Und ich ziehe auch meinen Hut vor den beiden Musikern bei Rush, die sich für Annika entschieden haben, gesagt haben, das genau wollen wir. Aber es war auch schon Jeff Beck vorher, der sich Annika in seine Band geholt hat. Also in der Tat, da ändern sich Dinge und auf vielen Ebenen. Ich sehe gleichzeitig auch eine unglaubliche Power bei den Frauen, die eigentlich genau in diesem Pop-Bereich auch sich emanzipiert haben, sowohl auf internationaler Ebene, auch Mainstream-seitig, aber auch darüber hinaus. Und das sehe ich in der Pop-Academy auch ganz deutlich.
Dann gibt es so Superstars wie Madonna, wo man einerseits den Hut zieht, mit welcher Energie sie das durchzieht. Wahrscheinlich wird sie auch noch mit 80 wie Mick Jagger auf der Bühne stehen. Aber andererseits, ich dann sehe, wie diese Frau sich hat tot operieren lassen. Wie stehst du denn zu solchen Produkten? Das geht ja bei Frauen auch schon bei den Jüngeren los. Also wenn ich jetzt an den Sommerhit zum Beispiel denke, mit Shirin David, Kitschkrieg und Blumengarten, gut genug. Ich kann die Frau kaum angucken, wie die ausschaut.
Ja, das, ich würde auch sagen, das ist auch ein Zeitgeist-Trend, der im Moment so einen Influencer- und Optimizing-Zusammenhang herstellt. Und das macht ja nicht halt beim Visuellen, beim Optischen in der Person, sondern Optimizing bedeutet ja jetzt gerade unter Instagram-Plattform oder TikTok auch immer, dass mindsetmäßig muss ich mich auch optimieren, sportlich muss ich mich optimieren, ich muss mich überall optimieren. Und ich glaube, das ist ein Trend, der sich totläuft, weil, und das sehe ich auch bei der jüngsten Generation, ich muss gar nichts. Und das heißt, und das nehme ich für mich auch in Anspruch, ich tue das, was ich glaube, was mir hilft und mir gut tut, aber nicht das, was mir irgendwelche Leute von außen einreden wollen, dass ich das tun müsste, damit ich dazugehöre. Wir sind da, glaube ich, in so einem Endstadium dieses gesamten Influencer-mäßigen Optimizing Wahns.
Das wäre schön. Und dieses Gut genug, diesen Song, wie findest du den? Ist das ein guter Song?
Das ist für diese Plattform ein guter Song. Popmusik muss man ja immer daran bewerten, was in einem bestimmten Zusammenhang steht. Und Gut genug ist natürlich eigentlich erstmal ein Hip-Hop-Tune. Und ich habe den Eindruck, dass die Producer und der Protagonist, dass sie sich gewundert haben, dass das auf einmal vor allem in US-amerikanischen Zusammenhängen so eine wichtige Nummer wird, weil eigentlich dort gar keiner versteht, worum es eigentlich geht.
Aber Als Song hättest du drauf gewettet, dass der ein Hit wird? Kannst du sowas erkennen? Gibt es tatsächlich ein Rezept?
Nö, ne? Es gibt wirklich kein Rezept letztendlich. Natürlich kann man auch da versuchen, Dinge zu optimieren. Das hat man ja über die letzten 20 Jahre, du hast es angesprochen, über Songwriting-Camps und so weiter gemacht. Auch die Pop Academy hat das gemacht in dem Zusammenhang. Letztendlich spielen aber die Persönlichkeit des Künstlers, der Zeitgeist, beides zusammen so eine große Rolle, dass das kaum zu kalkulieren ist und dass auch Dinge, die oftmals von der Industrie ganz stark gefeatured werden, letztendlich trotzdem nicht erfolgreich werden und ganz andere Dinge dann erfolgreich sind.
Was würdest du denn einem jungen Menschen raten, der oder die unbedingt Popmusik machen will, so wie du das wolltest und ich Anfang der 80er Jahre auch? Was würdest du denen sagen? Geh an die Popakademie oder was soll die tun?
Das ist ja ein mögliches Tor, durch das man gehen kann. Es gibt aber viele, viele andere. Mittlerweile gibt es nicht nur die Popakademie, sondern weitere Möglichkeiten, sich auszubilden. Jeder kann aber auch für sich selbst entscheiden, das selbst zu machen. Auch ich musste weitgehend die Dinge selbst in die Hand nehmen damals. Ich habe in meinen wichtigsten Zeiten als Schlagzeuger dann auch bis zu 12 Stunden am Tag geübt. Das war aber meine Entscheidung. Das hat übrigens Annie Kanellis auch gemacht. Also und diese Entscheidung bleibt dir immer selbst vorbehalten, egal wo und wie du studierst. Aber dies zu beschleunigen, das ist gut, an eine Hochschule zu gehen, in einen Zusammenhang, wo die Vernetzung sehr hoch ist, wo ich viele Leute kennenlernen kann, Teams zusammenstellen kann, Bands zusammenbauen kann, mit denen ich dann auch erfolgreich werden kann und möglicherweise auch im Musikbusiness Fuß fassen kann.
Wie geht's denn jetzt mit dir persönlich weiter? Wir haben mit Mick Jagger, den Stones und Paul McCartney angefangen. Die sind deutlich über 80. Da bist du ja noch ein richtig junger Hüpfer. Was machst du denn jetzt
alles? Absolut. Also A, ich werde 100. Das heißt, ich habe noch 25 Jahre mindestens. Das reicht nochmal für eine ganze Karriere. Und das bedeutet für mich auch, dass ich weiter Schlagzeug spiele. Ich habe gerade eine kleine Tour gespielt mit meinem alten Freund Martin Engelin, der früher bei Klaus Lager der Bassist war und auch mit Albert Mangelsdorf Platten gemacht hat. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin aber gleichzeitig immer noch bei Acclaime Pop und das möchte ich auch weitermachen.
Hoffentlich, ja.
Und auch noch viele Jahre. Und wir haben ja mittlerweile fast 500 von diesen kleinen Sendungen gemacht. Und da habe ich noch einiges zu erzählen, das ist gar keine Frage. Und darüber hinaus bin ich als Ratgeber unterwegs und auch als Dozierender nach wie vor in der Popakademie.
Aber du kannst viel mehr Schlagzeug spielen als zu Popakademie-Zeiten.
Ne? Auf alle Fälle, ja. Und tu das auch. Also üb auch immer zwischendurch wieder. Aber natürlich nicht in dem Umfang, in dem ich das vor 40, 50 Jahren gemacht habe. Aber es macht nach wie vor Spaß, das zu betreiben.
Gibt es da noch eine Musikrichtung, wo du sagst, das würde ich gerne mal probieren oder mit dem oder der würde ich gerne noch mal spielen? Wenn jetzt Sting fragen würde, hey Udo, wollen wir nicht mal zusammen spielen, würdest du sagen, so wie damals, fände ich wunderbar? Oder ist das völlig wurscht, mit wem du spielst, Hauptsache gut?
Wenn das so wäre, es ist ja ein bisschen illusorisch, dann würde ich sicher nicht Nein sagen und fände das spannend. Aber gleichzeitig ist es für mich, alleine in einem Proberaum zu sitzen und Schlagzeug zu spielen, ist wunderbar.
Also keine Träume, wo du sagst, das möchte ich noch?
Ja, alles gleichzeitig und gerne auch die große Bühne, wenn die Musik passt mit den entsprechenden Musikern.
Dann wünsche ich dir, dass das in den nächsten 25 Jahren nochmal eine ganz tolle neue Karriere gibt, aber du hoffentlich auch ganz lange noch als Dozent an der Popakademie bleibst und das alles weiter begleitest. Alles, alles Gute, Udo Dahmen, und vielen Dank.
Ja, ich danke dir auch.